Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es ja vorhin angekündigt, dass ich mich heute leider Gottes oder weil es denn so sein muss, eines heißen Eisens annehmen muss, ob ich will oder nicht. Also man hört ja an vielen Stellen sicherlich politische Stellungnahmen, gerade aus den Kreisen der Kirchenleitungen. Und dann hört man an anderer Stelle immer wieder, die Kirchen sollen vom Glauben reden und die Politik draußen lassen. Das hat mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun. Aber manchmal muss es sein. Und derjenige, der mich heute Vormittag dazu zwingt, ist der Apostel Paulus. Denn der schreibt im 13. Kapitel, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Tja, liebe Schwestern und Brüder, was macht man jetzt mit so einem Text? Wenn man ihn so liest, der schmeckt doch gar nicht. Da sind Begriffe drin, mit denen wir ungern umgehen. Allein wie tut das Wort Obrigkeit in unserer Seele und in unserer heutigen? Aber es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man tatsächlich von der Obrigkeit im Brustton der Überzeugung gesprochen hat. Was mir eingefallen ist, wir haben heute den 4. November. Da jährt sich etwas zum 100. Mal. Wenn ich jetzt sagen würde, erinnert ihr euch, wäre ich gemein. Weil Gott sei Dank ist keiner von uns so alt, dass er sich an etwas erinnert, was vor 100 Jahren geschehen ist. Aber vor 100 Jahren, am 4. November, hat in Kiel eine Meuterei begonnen. Es waren zwei Matrosen, die sich geweigert haben, einen Befehl auszuführen. Es waren die letzten Züge des Ersten Weltkriegs. Den Generälen und Admirälen war bewusst, dass da nichts mehr zu gewinnen ist. Und so hat sich die deutsche Admiralität entschlossen, sich nochmal ein Denkmal zu setzen und alles, was an Kriegsschiffen noch zur Verfügung war, hinaus in die Nordsee zu schicken, um mit den Engländern sich eine ruhmreiche Seeschlacht zu liefern. Diese zwei Matrosen haben gemeutert. Und sie gingen auf die Straße und andere haben sich ihnen angeschlossen, weil keiner mehr einsehen wollte, tausende von Menschenleben für einen verlorenen Krieg zu opfern. Es kam zu einer großen Demonstration, sie wurden sogar beschossen, aber am Ende dieser Demonstrationsbewegung stand die Abdankung des Kaisers am 11. November 1918. Und da war eigentlich das letzte Mal, wo man mit Fug und Recht hätte von einer Obrigkeit sprechen sollen. Aber es ging ja dann weiter, Weimarer Republik, wissen wir. Und dann kam die braune Bewegung, deren Geschichte kennen wir auch. Der Erste Weltkrieg und sein Ende haben den Zweiten schon gezeugt, sozusagen. Und jetzt, auf diesem Hintergrund eines unsinnigen Krieges und einer unendlichen Vergeudung und ja, von Menschenleben und einem Unrechtsregime, das darauf folgte, hören wir uns den Paulus an. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Bringen wir das so zusammen? Ist ein Kaiser, der aus Eitelkeit einen Krieg führt, von Gott eingesetzt? Ist ein Führer, der ganz Europa in einen Krieg stürzt und Millionen von Menschen tötet, insbesondere auch noch die älteren Geschwister im Glauben, von Gott angeordnet? Hat Gott in der Geschichte seinem Volk Israel so manche Strafe mal zugedacht? Welche hatte er dann uns, unseren Vorfahren, zugedacht, dass er uns mit einer solchen Obrigkeit gesegnet hat, muss man sich fragen. Aber schauen wir mal ein bisschen tiefer rein. Warum schreibt denn Paulus an die Gemeinde in Rom einen solchen Brief, der sozusagen eine Grundlegung sein könnte für das, was später mal der deutsche Untertanengeist hieß? Paulus lebte in einem Umfeld und schrieb an Menschen im Umfeld, in denen das Christentum eine Nischenreligion war. Die Obrigkeit, von der Paulus da schreibt, das ist der römische Kaiser und sein entsprechender Apparat. Ein Kaiser, der bis Konstantin eigentlich mit Christen nichts am Hut hatte, außer dass er sie gerne an Löwen verfütterte. Eine Obrigkeit, ein Kaiser, der sich selber für einen Gott hielt und zu Lebzeiten schon vergöttert wurde. Eine Obrigkeit, die die Macht hatte, so eine kleine christliche Gemeinde mit einem Schlag zu zerdrücken und auszulöschen. Paulus sagt seiner Gemeinde in Rom: Verhaltet euch ordentlich, verhaltet euch unauffällig. Auch wenn ihr diesen Kaiser habt, Gott hat ihn so zugelassen. Fügt euch ein in die Ordnung des zwischenmenschlichen Lebens, das ihr vorfindet. Lehnt euch nicht auf, tut nichts Böses, sondern tut nur Gutes. Dann werdet ihr auch positiv auffallen und man wird euch in Ruhe lassen. Das ist so der Hintergrund. Und der ist wiederum für mich nachvollziehbar, denn vor 2000 Jahren war es klar, die Gesellschaft bestand immer aus verschiedenen Klassen. Es gab die, die herrschten, und es gab die, die die Herrschenden versorgten, oftmals auch in entsprechender Unfreiheit. Die Obrigkeit ist von Gott gesetzt, und du musst sie nicht fürchten, solange du nichts Böses tust. Da unterstellt Paulus aber der Obrigkeit die Fähigkeit, auch gerecht zu sein. Also diejenigen, die Macht über andere ausüben, die andere regieren, denen muss der Anspruch auch gestellt sein, du musst gerecht handeln. Nicht in deinem eigenen Interesse, sondern eben Gerechtigkeit handelt immer davon, dass es das Interesse aller ist, ein Interessenausgleich, damit alles in geordneten Bahnen geht. Und wenn ihr in einer Ordnung lebt, dann ist es gut, weil Ordnung im Prinzip gut ist. Wissen wir ja. Wenn ich meinen Schreibtisch nicht aufräume, finde ich nichts. Wenn im Küchenschrank keine Ordnung ist, kann man nicht kochen. Also ein gewisses Maß an Ordnung muss sein, nicht nur am Schreibtisch oder in der Küche, sondern auch unter uns Menschen. Aber diejenigen, die die Ordnung schaffen, die müssen sich dem Anspruch stellen, gerecht zu sein. Das sagt der Paulus eben auch. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Bisher hat er immer gesagt, pass auf, sei gut. Die Obrigkeit hat das Schwert, das heißt, sie hat auch die Gerichtsbarkeit. Halt dich an die Regeln, dann wird dir nichts passieren. Aber jetzt definiert er sie. Er sagt, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Dir zu gut. Eine klare Absage an jeden Despotismus, an jede Tyrannei, an jedes in die eigene Tasche wirtschaften, sondern die Obrigkeit hat Verantwortung für jeden Einzelnen, über den sie Macht und Gewalt hat. Diese Obrigkeit muss sich auch vor Gott verantworten, damit sie von Gott legitimiert ist. Nicht umsonst gab es ja zu Zeiten der Monarchie immer ein Königsgnadentum. Und darum, sagt Paulus, ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht nur um der Strafe, also sprich der Angst, sondern auch um des Gewissens willen, das jedem Menschen zugestanden wird. Jeder Mensch weiß aufgrund seines Gewissens, was gut oder böse ist. Und es gibt manchmal wirklich nichts Schlimmeres als Gewissenskonflikte, gerade in diesem Thema. Da fallen uns natürlich die Mitglieder des Kreisauer Kreises und Dietrich Bonhoeffer ein. Eine Obrigkeit, die sich nicht so verhält, wie es von Gott erwartet wird. Eine Obrigkeit, die nicht den Menschen zu gut handelt, sondern den Menschen zu Schaden handelt. Das ist das, was man im Dritten Reich hatte. Eine Obrigkeit, die von Gott gesetzt ist und doch nicht nach Gottes Regeln handelt. Und die Diskussion damals auf Gut Kreisau war sehr, sehr lang und intensiv. Gerade aufgrund dieses Textes hier dürfen wir, müssen wir gegen eine Ungerechtigkeit, eine ungerechte Obrigkeit vorgehen, wenn ja, wie? Und was richten wir auch für unsere Seelen damit an? Lange Diskussionen. Intensive Gespräche, um das Gewissen zu prüfen. Das war es damals. Und wie es ausging, wissen wir auch. 20. Juli 1944 erfolgte. Bonhoeffer wurde 1945 in Flossenbürg gehängt. Von den anderen auch die allermeisten. Eine Obrigkeit, die selber im Untergang war, den sie sich selbst zugefügt hat, hat noch möglichst viele mit hineingerissen und mit hinuntergerissen. Wie hört sich aufgrund einer solchen Geschichte dann dieser paulinische Satz an? Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit. Und ich glaube, wir haben in der letzten Zeit ein bisschen das rechte Maß verloren. Auf der einen Seite eben dieser sprichwörtliche deutsche Untertanengeist, der dann auch im Dritten Reich dazu geführt hat, dass Menschen Grausamkeiten begangen haben und hinterher sich gerechtfertigt haben, ich habe meinen Befehl gehabt, da konnte ich nichts dagegen machen. Und auf der anderen Seite erleben wir auch Zeiten von beginnender Anarchie, wo es Mode geworden ist, Hassparolen zu grölen, wo es Mode geworden ist, Menschen niederzubrüllen oder gar bei manchen Mode geworden ist, jegliche Autorität in Frage zu stellen oder zu sagen, ich mache die Augen zu, dann sehe ich dich nicht. Also Bundesrepublik existiert nicht, sondern ich bin Reichsbürger oder sonst was. Was läuft da alles daneben, fürchterlich daneben? Und dann kommt Paulus und gibt auch noch so Betriebsanleitungen dazu. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Auch das Sätzchen würde ich gerne denen schicken, die mit den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften in den vergangenen Jahren Milliarden dem Steuerzahler geklaut haben. Bitte zahlt doch auch. Zoll, dem der Zoll gebührt. Das wird man nach dem Brexit merken. Furcht, dem die Furcht gebührt. Das hoffe ich nicht. Und letztlich, Gott sei Dank, noch ein Satz, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Ehre, dem die Ehre gebührt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine ritterliche Tugend oder sowas, sondern ich frage mich, wenn es um Ehre geht, wem gebührt sie? Und dem Einzigen, dem wirklich alle Ehre gebührt. Das ist kein Mensch, das ist keine Regierung, das ist Gott allein. Im Übrigen ist dieser Text ja Gott sei Dank 2000 Jahre alt. Und Gott sei Dank nicht so aktuell. Auch aus dem Grund, dass wir in einer Zeit leben, in der Macht nur auf Zeit verliehen wird. Und immer wieder nach einer gewissen Zeit sich jeder, der Macht in Händen hält, prüfen lassen muss, ob er sie richtig anwendet. Oder um es alt zu sagen, ob er in der Rolle der Obrigkeit auch wirklich Gottes Diener oder Gottes Dienerin ist, den Menschen zu gut. Aber Gott allein gebührt die Ehre, und zwar von jedem. Von denen, die oben stehen, denen, die in der Mitte sind und auch denen, die unten sind. Von uns allen einfach. Und eigentlich müsste es aufhören, dieses Oben und Unten zu geben. Denn es gibt nur ein Oben, den, dem alle Ehre gebührt, Gott. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.